Die richtigen Sätze. Fenoglio schrieb und schrieb, doch die Blätter, die er unter der Matratze versteckt hatte, wurden nicht zahlreicher. Immer wieder holte er sie hervor, strich an ihnen herum, zerriss eins und legte ein anderes dazu. »Nein, nein, nein«, hörte Maggie ihn leise schimpfen, »das ist es noch nicht, nein.« »In ein paar Stunden wird es schon dunkel«, sagte sie irgendwann besorgt. »Was, wenn du nicht fertig wirst?« »Ich bin ja fertig«, fuhr er sie gereizt an. »Ich bin schon ein Dutzendmal fertig gewesen, aber ich bin nicht zufrieden.« Er senkte die Stimme zu einem Wispern, bevor er weitersprach. »Da gibt es so viele Fragen. Was, wenn der Schatten auf dich oder mich oder die Gefangenen losgeht, nachdem er Capricorn getötet hat? Und gibt es wirklich nur die Lösung, Capricorn töten zu lassen? Was soll danach mit seinen Männern geschehen? Was mache ich mit denen?« »Na was schon? Der Schatten muss sie alle töten«, flüsterte Maggie zurück. »Wie sollen wir sonst jemals wieder nach Hause kommen oder meine Mutter retten?« Fenoglio gefiel diese Antwort nicht. »Himmel, was bist du doch für ein herzloses Ding«, flüsterte er. »Sie alle töten? Hast du gesehen, wie jung einige von ihnen sind?« Er schüttelte den Kopf. »Nein, ich bin schließlich kein Massenmörder, ich bin Schriftsteller. Da wird mir doch wohl eine unblutigere Lösung einfallen.« Und wieder begann er zu schreiben und durchzustreichen und wieder zu schreiben, während draußen die Sonne immer tiefer sank, bis ihre Strahlen die Kuppen der Hügel mit einem Saum aus Gold versahen. Jedes Mal, wenn sich draußen auf dem Flur Schritte näherten, versteckte Fenoglio, was er geschrieben hatte, unter seiner Matratze. Doch niemand kam, um nachzusehen, was der alte Mann da so pausenlos auf weiße Blätter kritzelte, denn Basta saß in der Gruft. Die Posten, die vor ihrer Tür gelangweilt Wache standen, bekamen an diesem Nachmittag oft Besuch. Offenbar waren auch die Männer von Capricorns Außenposten ins Dorf gekommen, um die Hinrichtung zu sehen. Maggie drückte ihr Ohr an die Tür und belauschte ihre Gespräche. Sie lachten viel und ihre Stimmen klangen aufgeregt. Alle freuten sich auf das, was sie erwartete. Nicht einer schien Mitleid für Basta zu empfinden. Im Gegenteil. Es schien den Reiz nur zu erhöhen, dass Capricorns ehemaliger Liebling in dieser Nacht sterben sollte. Von ihr selbst sprachen sie natürlich auch. Die kleine Hexe nannten sie sie, das Zauberbalg, und nicht alle schienen von ihren Fähigkeiten überzeugt zu sein. Was Bastas Henker betraf, so erfuhr Maggie nicht mehr als das, was Fenoglio ihr ohnehin schon erzählt hatte und was ihr von dem, was die Elster sie hatte lesen lassen, im Gedächtnis geblieben war. Viel war das nicht, doch sie hörte die Angst in den Stimmen vor der Tür und das ehrfürchtige Grauen, das alle bei der Erwähnung seines namenlosen Namens überkam. Nicht alle kannten den Schatten, nur die, die wie Capricorn aus Fenoglios Buch stammten, doch gehört hatten sie offenbar alle schon von ihm, und sie malten sich in den schwärzesten Farben aus, wie er sich über die Gefangenen hermachen würde. Wie genau er seine Opfer tötete, darüber gab es offenbar verschiedene Meinungen. Aber die Vermutungen, die sie belauschte, wurden schrecklicher und schrecklicher, je näher der Abend rückte, bis Maggie nicht mehr ertrug, was sie hörte, sich ans Fenster setzte und die Hände auf die Ohren presste. Es war 6 Uhr. Die Kirchturmglocke begann zu schlagen, als Fenoglio plötzlich den Stift hinlegte und mit zufriedenem Gesicht musterte, was er zu Papier gebracht hatte. »Ich hab es«, flüsterte er. »Ja, das ist es. So wird es gehen. So wird es ganz wunderbar.« Voll Ungeduld winkte er Maggie zu sich und schob ihr das Blatt hin. »Lies«, flüsterte er mit einem nervösen Blick zur Tür. Flachnase prahlte draußen gerade damit, wie sie einem Bauern die Olivenölvorräte vergiftet hatten. »Das ist alles?« Maggie betrachtete ungläubig das eine beschriebene Blatt. »Ja, sicher. Du wirst sehen, mehr ist nicht nötig. Es müssen eben nur die richtigen Sätze sein. Nun lies schon endlich!« Maggie gehorchte. Die Männer draußen lachten, und es fiel ihr schwer, sich auf Fenoglios Worte zu konzentrieren. Schließlich gelang es ihr. Doch kaum hatte sie den ersten Satz beendet, wurde es draußen schlagartig still, und die Stimme der Elster schallte über den Flur. »Was ist das hier, ein Kaffeekränzchen?« Fenoglio griff hastig nach dem wertvollen Blatt und schob es unter die Matratze. Er zupfte gerade das Betttuch wieder zurecht, als die Elster die Tür aufstieß. »Dein Abendessen«, sagte sie zu Maggie und stellte einen dampfenden Teller auf den Tisch. »Was ist mit mir?« fragte Fenoglio mit betont heiterer Stimme. Die Matratze war etwas verrutscht, als er das Papier darunter versteckt hatte, und er lehnte sich gegen sein Bett, damit Mortoller es nicht sah, doch zum Glück hatte sie keinen Blick für ihn übrig. Sie hielt ihn für einen Lügner, nichts weiter. Da war Maggie sicher, und vermutlich ärgerte es sie, dass Capricorn in diesem Punkt nicht ihrer Meinung war. »Du isst alles auf«, befahl sie Maggie, »und dann ziehst du dich um, deine Sachen sind abscheulich. Außerdem starren sie vor Dreck.« Sie winkte der Magd, die mit ihr gekommen war. Es war ein junges Ding, höchstens 4, 5 Jahre älter als Maggie. Die Gerüchte über Maggies angebliche Hexenkräfte waren offenbar auch zu ihr vorgedrungen. Über ihrem Arm hing ein schneeweißes Kleid und sie vermied es, Maggie anzusehen, als sie sich an ihr vorbeischob, um es an den Schrank zu hängen. »Ich will das Kleid nicht«, fuhr Maggie die Älteste an. »Ich will den hier anziehen.« Sie zog Moos Pullover von ihrem Bett, doch Mortoller riss ihn ihr aus den Händen. »Unsinn! Soll Capricorn denken, wir hätten dich in einen Sack gesteckt? Er hat dir dieses Kleid ausgesucht und du ziehst es an. Entweder du tust es selbst oder wir stecken dich hinein. Sobald es dunkel wird, hole ich dich ab, wasch dich und kämm dir die Haare. Du siehst aus wie eine streunende Katze.« Die Magd drückte sich erneut mit so besorgtem Gesicht an Maggie vorbei, als könnte sie sich an ihr verbrennen. Die Elster schob sie ungeduldig auf den Flur hinaus und folgte ihr. »Schließ hinter mir ab«, fuhr sie Flachnase an, »und schick deine Freunde weg, du sollst Wache halten.« Flachnase schlenderte mit gelangweilter Miene auf die Tür zu. Maggie sah, wie er der Elster hinter ihrem Rücken eine Fratze schnitt, bevor er die Zimmertür zuzog. Sie trat auf das Kleid zu und strich über den weißen Stoff. »Weiß«, murmelte sie, »ich mag keine weißen Sachen. Der Tod hat weiße Hunde. Mo hat mir eine Geschichte über sie erzählt.« »Oh ja, die weißen, rotäugigen Hunde des Todes.« Fenoglio trat hinter sie. »Gespenster sind auch weiß, und den Blutdurst der alten Götter haben sie nur mit weißen Tieren gestillt, als ob die Unschuld Göttern besser schmeckt.« »Oh nein, nein«, fügte er rasch hinzu, als er Maggies erschrockenen Blick sah. »Nein, glaub mir. An so etwas hat Capricorn bestimmt nicht gedacht, als er dir das Kleid schickte. Woher soll er solche Geschichten kennen? Weiß ist auch die Farbe des Anfangs und des Endes. Und wir beiden«, er senkte die Stimme, »du und ich, wir werden dafür sorgen, dass es Capricorns Ende wird und nicht unseres.«